Haus 1. Wir machen Podcasts.
Da sind wir wieder mit Hopeful News. Also mit dem Podcast mit den Nachrichten, die es neben allen anderen ja auch noch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden. Also den Nachrichten, die uns Mut machen und gute Laune. Dafür blicke ich jeden Sonntag mit einem anderen Gast zurück auf die Woche. Und heute, am 21. April, tue ich das mit einem Gast, auf den ich mich seit Wochen freue, nämlich mit der Journalistin und Moderatorin Pina Atalay. Pina, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch schon die ganze Zeit. Toll, dass es klappt.
Ach, das ist fein. Na, dann wird das ja heute wunderschön. Ja. Also, Pina, bevor wir loslegen, ich habe super Fotos von dir gesehen auf Instagram. Du warst beim Bundespresseball. Das ist ja so ein High-Heel-Event und ich frage mit jahrelanger eigener Erfahrung, spürst du schon alle deine Zehen wieder, jetzt eine Woche später?
Es hat wirklich gedauert, tatsächlich 3 Tage, glaube ich. Mhm. Man denkt ja auch immer, muss ich zum Arzt, müssen die amputiert werden, ja. Meine Füße kommen nie wieder zurück. Und ich habe tatsächlich seit 10 Jahren die gleichen Schuhe, immer die gleichen Schuhe. Der Vorteil bei diesen langen Abendkleidern ist ja, dass man es nicht unbedingt sieht, weil die einfach unglaublich bequem sind, verhältnismäßig, ne, zu anderen Schuhen. Und ich ziehe einfach überall auf jedem Red Carpet diese Schuhe an, weil da knicke ich nicht mit um, da kann ich mit tanzen. Und dennoch, ja, hat man tagelang das Gefühl, die Füße kommen nie wieder.
Gut, also die Zehen sind alle wieder spürbar. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber ich vermute mal, das war nicht deine absolute persönliche Lieblingsnews der vergangenen 7 Tage, oder?
Nee, weißt du, was ich gelesen habe, was ich toll fand?
Nee, sag mal.
Weil ich bin so eine faule Socke.
Mhm.
Und habe gelesen, dass wenn man Sport guckt, dass dann auch was mit einem passiert. Mhm. Also dann irgendwelche Endorphine und andere Dinge, die einen glücklicher, gesünder, frischer machen. Also wenn du dich einfach nur als Couch Potato vor den Fernseher setzt und irgendwelche Sportereignisse, diese haben ja Olympische Spiele und Europameisterschaft guckst, dann macht das was mit dir. Also du musst gar nichts selber machen. Und das fand ich eine super News.
Das ist vor allem 2024 eine super News. Wir haben eine Fußball-EM und wir haben Olympia. Genau. Also das wird ein ganz glücklicher Sommer, wenn wir uns einfach vor die Glotze setzen.
Ja, vielleicht ohne Bier, dafür mit ein bisschen Wasser oder Limonade oder so.
Aha,
also das war für mich so richtig aufbauend. Ja, hatte ich nicht mal ganz so ein schlechtes Gewissen.
Ja, das ist doch hervorragend. So soll es bleiben für die nächste, ich schätze mal, Stunde, die wir miteinander reden. Und wir beginnen jetzt mit dem
Samstag.
Billie Eilish produziert umweltfreundliches Album, das meldet das Ding vom WDR. Billie Eilish gehört zu den größten Popstars der Welt. Im Januar 2020 gewann sie alle 4 Hauptkategorien bei den Grammys und in den Jahren 22 und 24 je einen Oscar für den besten Filmsong. Zuletzt für diesen hier aus dem Barbie-Film. Wir hören mal kurz rein.
I used to know, but I'm not sure now what I was made for.
Das Lied läuft bei mir zu Hause tatsächlich seit Wochen in Dauerschleife. Aber gut, wir gehen jetzt mal zurück zu Billie Eilish. Das ist ja jetzt alles schon eine sehr beeindruckende Biografie, zumal Billie Eilish gerade mal 22 Jahre alt ist. Aber gut, Pina, da wollen wir uns jetzt gar nicht mit vergleichen und wir haben ja auch schon mal was auf die Beine gestellt, also machen wir schnell weiter. Erste gute Nachricht. Am 17. Mai erscheint Billie Eilishs neues Album, das wird heißen Hit Me Hard and Soft. Und zweite gute Nachricht, eine Version der Platte wird aus recyceltem schwarzem Vinyl hergestellt. Eine Version, denn ganz offensichtlich wird es 8 unterschiedliche Versionen geben, denn das Ding vom WDR berichtet weiter. Die anderen 7 Versionen werden aus recyceltem Bio-Vinyl bestehen und das wiederum wurde unter anderem aus altem Küchenöl hergestellt. So, und es geht noch weiter, nicht nur beim Vinyl, sondern auch bei der Verpackung wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. Die soll nämlich zu 100% aus recyceltem Material bestehen. Die Tinte, Folie und die Versandkartons sollen ebenfalls umweltfreundlich sein. Und die T-Shirts, die zur Tour verkauft werden, bestehen aus Bio-Baumwolle. Also auch da zieht Billie Eilish voll durch. Pina, ich habe es eben schon gesagt, Billie Eilish läuft hier bei mir zu Hause rauf und runter in Dauerschleife. Ich höre den Barbie-Soundtrack seit Monaten quasi nonstop. Und da ist mir neulich eine Episode aus meiner Jugend eingefallen. Damals ging es los mit Verbotene Liebe und Marienhof, mit diesen Soaps im Vorabendprogramm der ARD. Das haben meine Freundin und ich natürlich alle geguckt. Und auch die Mutter einer meiner Freundinnen, die Mutter hieß Annette. Annette war riesiger Fan von beiden Soaps und ihre Tochter, meine Freundin, hat sich da total für geschämt. Also, weißt du, das ist dieses Phänomen, plötzlich tauchen deine Eltern im Club auf und du denkst, oh, wie peinlich ist das. So, und jetzt stand ich vor unserem Nachbarsmädchen, die ist 14, und schwärmte von Billie Eilish. Und das Mädchen ist gut genug erzogen, die hat nichts gesagt, aber aus diesem Gesichtsausdruck habe ich gesehen, ich bin für die das, was Annette für uns war. Also ich bin jetzt quasi die, die sich der Jugend so anbiedert, ne? Also so in Würde Alter, naja, also ich würde mal sagen, an den Blicken der Kinder merken wir, wie alt wir werden. Das tut auch ein bisschen weh, ne? Hörst du auch Billie Eilish? Bist du im Club?
Ja, also okay. Ich finde Billie Eilish von Beginn an super, also von dem ersten Album an, und finde es auch einfach verrückt, weil die ja so Prince-artig alles macht, ne, mit ihrem Bruder zusammen. Genau. Also es ist eben nicht nur, ich singe mal ein bisschen nett und sehe hübsch aus, kann man auch machen, aber es ist ja wirklich die komplette Mischung von produzieren, und das ist schon deep, was die macht. Also ich finde das wirklich klasse, und den Barbie-Film habe ich auch gesehen und ich fand auch diesen Soundtrack total klasse. Sie hat ja bei den Oscars dann auch performt und so, da denkst du schon, oh, die singt live, die Frau, ja, das ist einfach alles, da sitzt jeder Ton. Und ich habe das manchmal auch mit diesen Fremdschämen-Momenten. Ich hatte noch den Vorteil, dass meine Kleine, die ist jetzt 7, nicht wusste, wer Billie Eilish ist. Und ich habe dann gesagt, es gibt so eine ziemlich coole Sängerin, da hatte die noch so blaue und bunte Haare.
Ja.
Die hatte immer so ganz bunte Haare und die ist voll cool. Komm, wir hören das. Die Musik fand sie so lala, glaube ich, aber fand den Style super. Und dann habe ich den ganzen Kindern, die hier da waren an dem Tag, mit so Kreide die Haare gefärbt. Die hatten blaue Strähnen und so. Da dachte ich, vielleicht bleibt das irgendwie bei ihnen hängen, ja, und irgendwas Cooles verbinden sie dann auch mal mit mir. Aber mir geht das auch oft, oder mit Taylor Swift. Neues Album Taylor Swift und ich kann mitsingen, ja. Und da denken, glaube ich, ganz viele so, oh Gott, sie singt Taylor Swift mit. Sie will einfach nur cool sein. Aber auch da mag ich ein, zwei Lieder. Why not?
Ich muss was gestehen.
Die findest du doof?
Nee, ich finde die egal. Ich verstehe den Hype nicht. Ich kann das.
Aber man muss den Hype ja nicht mitmachen. Also ich finde, das ist so eine Sache, es mitzumachen und Swifty zu sein und irgendwie, ne, so in alle Details einzutauchen. Aber ich bin so eine Radiohörerin und wenn das dann mal kommt, dann freue ich mich. Dann kann ich, das ist ja auch relativ einfach mitzusingen, mitsingen und freue mich. Aber den Hype verstehe ich auch nicht. Das ist schon schräg. Das
ist schon krass, ne? Ich habe das selten. Also ich bin, was Musik angeht, sowieso zu fast allen Richtungen offen. Also bei Metal hört's dann auch schnell auf, aber ansonsten, ich höre total gerne Hip-Hop, ich höre gerne Pop, ich höre auch mal härtere Sachen, aber die berührt in mir gar nichts. Ich bin dann Harry Styles. Also da bin ich zum Beispiel. Da kann ich mich dann wieder blamieren. Bei Taylor Swift lass ich diese jungen Leute, überlasse ich einfach sich. Aber das Coole ist ja, wenn du sagst, du kannst deiner 7-jährigen Tochter mit dem Look und so, kannst du da ein bisschen was näher bringen und selber auch nochmal Coolness-Punkte sammeln. Mit 7 finden die einen ja noch cool für das, was
genau,
man macht.
Genau, noch.
Dieses, oh, bist du peinlich, das dauert ja noch ein paar Jahre. Aber dann kann man ja quasi, ich überlege gerade, weil man ja auch mit dem pädagogischen Holzhammer, da fühlt man sich ja selber total bescheuert. Aber mit diesem Album kann man ja seinem Kind quasi auch nochmal ganz gut erklären, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, ne? Also da tut Billie Eilish einem ja auch einen großen Gefallen, ne?
Und das ist so klasse und dafür braucht's ja auch gerade diese Figuren und sie ist sich ja dieser Verantwortung bewusst und sagt das ja auch, ne? Ich habe eine wahnsinnige Reichweite, da muss ich was draus machen. Und wenn dann eben ein paar Jugendliche hören, ach guck mal, die achtet da und da drauf, warum achtet sie denn da drauf? Kann ich das auch irgendwie in meinen Alltag holen und steht da vielleicht noch drauf, vielleicht gibt's noch so einen Zettel dazu, ja, warum ist wichtig, nachhaltig zu leben und so. Und ich glaube, das sind die viel einfacheren oder besseren, positiveren Zugänge, wenn es zum Beispiel um Nachhaltigkeit geht, als wenn jetzt Eltern was sagen oder manchmal auch in der Schule, dass so ein bisschen vorschriftsmäßig kommt, dass sie das quasi verbinden mit, das macht man halt und das ist cool und das macht auch mein Star sozusagen. Deswegen finde ich das sehr schlau und gut von ihr, das so zu verbinden.
Sie ist ja groß genug, wenn wir mal ehrlich sind, sie müsste das ja nicht machen. Die Platte würde trotzdem weggehen wie geschnitten Brot. Sie ist auch nicht die Erste, die das macht. Aber du hast es gerade gesagt, das Besondere ist, sie ist ein Superstar. Sie ist dadurch quasi eine Influencerin, ne? Im Wortsinne. Und da hast du eine krasse Sogwirkung mit solchen Aktionen, das stimmt.
Ja, Sehr. Und ich, ist die Frage, wie grün ist das dann wirklich? Also Greenwashing wird's nicht sein, ne? Natürlich erreicht man dadurch was, aber wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich uns durchrechnet, ist es jetzt nicht die Masse, aber trotzdem dieses Zeichen zu setzen, das, doch, da finden wir sie noch toller, die Billie.
So. Also bei Billie Eilish, da kommen wir beide zusammen.
Da kommen wir beide zusammen, da tanzen wir auf dem nächsten Bundespresseball.
Auf dem nächsten Bundespresseball. Und wir tanzen bis dahin erstmal weiter zum
Sonntag.
Besser als das menschliche Auge, KI und Krebserkennung, darüber berichtet die Taz. Pina, die Welt schwankt ja immer noch zwischen den beiden Polen hin und her, wonach künstliche Intelligenz, also KI, uns alle entweder direkt ins Verderben führt oder aber direkt ins Paradies. Die Wahrheit wird ja wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen, aber wir, so will es dieser Podcast, haben jetzt eine Meldung, die dann doch ganz klar in Richtung krasse Verbesserung deutet. Wir wissen, je früher Krebs erkannt wird, desto besser. Desto höher, ganz grob gesagt, die Heilungschancen oder zumindest die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung. Forscherinnen und Forscher des Krebsfrüherkennungsinstituts der Universität Cambridge haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, mit neuen Tests verschiedene Krebsarten so früh wie möglich und früher als derzeit möglich zu erkennen. Bisher setzten Medizinerinnen und Mediziner zur Früherkennung von Krebs hauptsächlich flüssige Biopsien ein, erkläre ich gleich, die allerdings keine besonders hohe Erkennungsrate haben und längst nicht alle Krebsarten zuverlässig erkennen können. Flüssige Biopsien, das bedeutet, man entnimmt und analysiert Proben von nicht festem biologischem Gewebe, das ist hauptsächlich Blut. Das hat unter anderem den nicht zu leugnenden Vorteil, dass sie weitgehend nicht invasiv sind. Also das sind keine wirklichen Eingriffe in den Körper, die dafür nötig sind. Jetzt aber haben die Forschenden in Cambridge eine Methode zur Auswertung der Proben gefunden, die präzisere Ergebnisse verspricht. Und zwar mit Hilfe von KI. Die Details dazu haben wir in den Shownotes verlinkt, weil das wirklich relativ komplex ist und einfacher zu lesen. Und dasselbe machen wir übrigens natürlich auch mit den Infos zu allen anderen Themen, über die wir heute sprechen. Also zurück nach Cambridge. Dieses neue Verfahren, das könnte erstens dabei helfen, Diagnosen früher zu stellen und zweitens auch noch kostengünstig zu sein. Und das würde bedeuten, möglichst vielen Menschen die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Und wir reden hier von einer ganz bedeutenden Zahl von Menschen. Allein in Deutschland leben laut Zentrum für Krebsregisterdaten etwa 4,65 Millionen mit einer Krebsdiagnose. Das ist mehr als jeder 20. Das ist wieder KI von seiner allerbesten Seite, ne?
Und dafür ist es ja in Teilen auch eigentlich gemacht worden. Also KI ist ja gerade im medizinischen Bereich ganz weit vorne und macht wirklich in vielen, vielen Sachen Sinn. Und ich hatte auch mal so eine Untersuchung bei einem Checkup, da konnten die so die Herztöne und sowas aufzeichnen und da hat auch die KI berechnet, passt dieser Herzton vielleicht zu irgendeiner Störung, ja? Also der Arzt kann das ja natürlich auch sehen, aber da gab es auch eine KI, die dann Gott sei Dank gesagt hat, alles okay, aber die würde auch sehr früh gewisse Sachen erkennen, weil die mit Daten abgleichen kann. Und in den Momenten macht das ja wirklich Sinn. Also gerade wenn es um Krebserkrankungen geht, wo ja die Menschheit seit Jahrzehnten irgendwie kämpft, um den Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, es zu überleben. Deswegen bin ich da froh drum, bin aber sonst auch ambivalent. Dann natürlich denkt man irgendwie, was kann diese KI denn noch? Und wenn die sich erstmal gefühlt selbstständig macht, ne, denkst irgendwie an so weirde Filme, wo dann die Maschine übernimmt. Aber in den Bereichen ist es total gut. Ich habe übrigens auch das vielleicht als Good News neulich einen Beitrag gehabt bei uns in der Sendung. Da haben Hunde Krebs erschnüffelt. Also die wurden darauf trainiert, diesen Geruch, es hat einen bestimmten Geruch zu erkennen.
Okay.
Und die können Lungenkrebs erkennen, weil in der Lunge sozusagen dadurch sich irgendwas ändert und der Geruch sich verändert. Und die wurden darauf trainiert und die können auch ganz, ganz, ganz früh, weil die ja ein wahnsinniges Sinnesorgan haben mit ihrer Nase, die können ja auch Drogen erschnüffeln und ich weiß nicht was, können die Lungenkrebs erschnüffeln.
Das ist, Hunde sind sowieso, ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, wie schlau die sind, aber wir wissen nicht, wie schlau die wirklich sind. Es gibt ja auch Diabetesassistenzhunde zum Beispiel, die ja merken, wenn du als Diabetiker, als Patient, als Besitzer dieser Hunde oder als Herrchen und Frauchen, schlimme Worte, ihr wisst alle, was ich meine, wenn dieser Hund zu euch gehört, dann merken die ja auch ganz schnell, wann es tatsächlich kritisch wird. Ne? Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ja.
Total.
So, und es gibt aber auch Kampfhunde. Es gibt auch problematische Hunde. Und ich finde, da sind wir wieder bei dieser KI-Diskussion. Ja. Also es gibt wenig auf dieser Welt, was an sich nur total super ist. Und du hast es gerade gesagt, was alles schon möglich ist. Diese Woche kursierte in den sozialen Netzwerken, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ein komplett KI-generiertes Video von einer Frau, die spricht. Und da waren keine Grammatikfehler mehr drin. Da waren überhaupt keine Schnittfehler mehr drin. Die Frau hatte nicht 6 Finger, die hatte keine 88 Zähne im Mund, die hatte keine zweite Nase. Du konntest nicht sagen, dass es KI ist. Das war nicht möglich. Ich glaube aber, ich will mir diesen Optimismus überhaupt nicht nehmen lassen. Ich glaube, dass wir Menschen ja auch total lernfähig sind und wir werden Mittel und Wege finden, wie wir solche Videos als Fake identifizieren, oder? Das kriegen wir schon hin.
Wir bleiben hoffnungsvoll.
So sieht's aus und wir gehen weiter zum
Montag.
Emissionen einsparen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Der Standard schreibt: Rasche und weitreichende Veränderungen, nur so könnten die katastrophalsten Auswirkungen des Klimawandels noch abgewendet werden, sagt unter anderem der Weltklimarat. Aber über allen Appellen, im Konflikt mit diesen Appellen sogar, steht ja immer die Frage, welchen Preis hat eine solche Transformation zu einer Gesellschaft, in der die CO2-Emissionen radikal gesenkt werden? Die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität geht immer mit einem gewissen ökonomischen Stress einher. Manche Branchen und Arbeitsplätze verschwinden, dafür tauchen neue auf, sagt Johannes Stangl. Der ist Komplexitätsforscher am sogenannten Complexity Science Hub in Wien und hat mit seinem Team durchgespielt, wie klimaschädliche Unternehmen gestutzt werden können und, ganz wichtig, wie man dabei möglichst schmerzfrei vorgeht. Als Grundlage für ihre nun veröffentlichte Studie diente den Forschern ein Datensatz aus Ungarn, der fast 250.000 Unternehmen und ihre mehr als 1 Million Lieferbeziehungen enthält und damit quasi die gesamte ungarische Volkswirtschaft abbildet. Anhand dieser Daten hat das Forschungsteam in Wien 11 Szenarien durchgespielt mit verschiedenen klimapolitischen Interventionen, die alle zum Ziel hatten, 20% der Emissionen einzusparen. So. Und nun heißt es, würde man nur die Emissionen berücksichtigen, müssten lediglich die 7 größten Emittenten des Landes, also Österreichs, zusperren. Gleichzeitig aber würden damit rund 29% der Arbeitsplätze und 32% der Wirtschaftsleistung des Landes verloren gehen. Da sagen die Forscher natürlich, das ist vollkommen unrealistisch umzusetzen. Ausschlaggebend dafür, wie sich eine bestimmte Klimapolitik auswirkt, seien, um es möglichst schonend dann zu gestalten, die Beziehungen der Unternehmen untereinander, sagt der Forscher Stangl dem Standard. Wir haben Firmennetzwerke rekonstruiert und abgeschätzt, wie sich ein Produktionsstopp, also etwa Lieferengpässe und ein Abfall der Nachfrage im gesamten Netzwerk und den Lieferketten fortpflanzen würde. Und so haben die Forscher ein Ranking von Unternehmen entwickelt, die relativ schmerzfrei ihren Betrieb einstellen könnten. Würden die Top 23 der Liste wegfallen, könnten so theoretisch 20% der CO2-Emissionen eingespart werden, während, das finde ich total überraschend, lediglich 2% der Arbeitsplätze und der Wirtschaftsleistung verloren gehen würden. So, Pina, bevor wir jetzt darüber reden, um das einmal klarzustellen, wir reden hier von einem Rechenmodell, das klarstellen soll, das klar macht, dass der Umbau nicht völlig unmöglich ist. Das ist eine theoretische Überlegung, die als Ausgangspunkt für weitere dienen kann. Aber natürlich würde niemand, auch wir beide jetzt gleich im Gespräch, nicht in der Praxis einfach so über die Tatsache hinweggehen, dass auch wenn es nur 2% sind, der Menschen ihren Job verlieren, also ihr Einkommen wegbrechen würde. Das müssen wir mal einmal klarstellen. Das ist aber trotz alledem Ich finde, das sind total überraschende Zahlen. Also es klingt nicht danach, als wäre es völlig unmöglich, die Wirtschaft so umzubauen, dass die Umwelt und auch wir Menschen davon profitieren, oder?
Das ist wirklich eine gute Nachricht, weil das ist ja was, worüber seit Jahren nochmal intensiver, seit es die neue Ampelregierung in Deutschland gibt, diskutiert wird. Also was ist eigentlich möglich? Wie kann man sozusagen, das hört sich immer so groß an, aber die Welt retten, ist ja ein bisschen so.
So ja.
Und gleichzeitig aber es schaffen, dass auch der Mensch noch sein wirtschaftliches Einkommen hat, dass der Mensch irgendwie doch auch noch die Sachen, die er mittlerweile braucht, in unserer Gesellschaft haben kann und du nicht so viel verzichten musst. Darum geht's ja auch ganz vielen, die sagen, ich will auf gewisse Sachen nicht verzichten und das kann eben auch Geld sein, dass es Möglichkeiten gibt, das zu lösen. Und manchmal wundert es einen so ein bisschen, dass das jetzt erst kommt. Dann denke ich, irgendwie hat das denn nicht mal irgendwer schon mal vor 5 Jahren berechnet. Und natürlich wissen wir auch alle, dass vor allem große Unternehmen, die auch energieintensiv sind oder selbst dann Energieunternehmen sind, da ist glaube ich auch so Gazprom und so dabei, dass die natürlich unglaublich viel in die Luft pfeffern.
Klar.
Und manchmal haben wir natürlich eine sehr deutsche Sicht, wenn wir dann immer sagen, ja und da irgendwo in Indien und in Russland und ach die Amerikaner und Chinesen, sage ich mal, das ist aber auch mal viel größer dort, erstens.
So ist es.
Zweitens basiert es auch natürlich, was so das Einkommen angeht des Landes, die Wirtschaftskraft auf anderen Dingen als vielleicht bei uns. Und deswegen muss man da auch wirklich positiv versuchen zu denken, wie kann man das lösen? Und ich finde das sehr gut, dass es diese Rechenmodelle gibt. Weil man darf nicht so drüber weggehen. Ne? Man kann nicht sagen, komm, mach den Laden doch dicht. Dann geht's irgendwie der Luft besser und der Erde besser. Aber leider haben wir irgendwie mal kurz 100.000 Arbeitslose mehr. Also
ja,
funktioniert nicht.
Genau, also das ist ja auch das Problem, wenn dann gesagt wird, dafür entstehen neue Arbeitsplätze. Ja, die entstehen aber nicht gleichzeitig, ne? Das ist ja.
Und du musst qualifiziert werden.
So.
Also
ganz genau.
Ich glaube, natürlich ist so, es entstehen neue Sachen.
Ja.
Und aber auch das muss ja ein Prozess sein, wo man die Menschen mitnimmt. Also wenn man uns jetzt sagen würde, ha, ihr mit euren ganzen technischen Sachen fürs Fernsehen, das ist nicht gut für die Umwelt. Und jetzt kannst du ja mal irgendwie, was weiß ich, in einem Unternehmen Solarpanel aufs Dach bauen. Da würden wir auch kurz sagen, ja, wahrscheinlich ganz cool, aber ich kann es nicht. Ja? Also man muss ja irgendwie, das ist jetzt ein sehr grobes Beispiel, aber auch da mitgenommen werden. Und
du, ganz ehrlich, aber du siehst es doch auch, bleiben wir mal kurz in unserer Branche. Online-Journalismus. Also wie oft ich Leute habe sagen hören, ich habe jahrelang Fernsehen gemacht, warum soll ich denn jetzt plötzlich Online-Texte schreiben? Ich kann das verstehen. Das ist auch Journalismus, aber das ist ein anderer, das ist eine komplett andere Art zu arbeiten. Oder um auf dein Beispiel eben zurückzukommen, du sagst, ja, wir würden dann vielleicht sagen, okay, Solarpanel aufs Dach bauen finde ich cool. Ich würde es überhaupt nicht cool finden. Ich würde tatsächlich würde sagen, nee, Moment mal.
Aufs Dach klettern, nein.
Nein, das ist es gar nicht. Ich habe keine Höhenangst und so. Und ich würde es, sage ich jetzt in meiner Hybris, wahrscheinlich auch hinkriegen. Aber so habe ich mir mein Leben gar nicht vorgestellt. Also das ist in diesen Denkmodellen ja auch schwierig zu sagen, ja, entstehen neue Jobs und dann denkst du, ja, aber wir leben ja nicht im Sozialismus. Du kannst ja jemandem nicht sagen, bisher hast du das
entscheiden. Gemacht,
so ab nächster Woche machst du das, ne? Und genau, es erstens das und zweitens, es passiert nicht gleichzeitig. Du gehst nicht freitags noch ins Büro und verabschiedest dich von allen, weil der Betrieb jetzt abgewickelt wird und Montag bist du dann am neuen Arbeitsplatz. Also selbst wenn dazwischen, sagen wir mal, nur ein Jahr liegt, in dem Jahr hast du Angst und in dem Jahr hast du kein Einkommen. Also das ist und deswegen finde ich aber dieses Rechenmodell, dieses Beispiel, die Geschichte, die der Standard da aufgeschrieben hat, auch nochmal so gut, weil das auch nochmal zeigt, dieses Gegeneinander ausspielen von Wirtschaft und Umwelt, auch das zieht nicht mehr. Da gibt es tatsächlich andere Möglichkeiten, andere Denkmodelle, in denen der Faktor Mensch, um es mal ein bisschen abgedroschen zu sagen, mir fällt jetzt aber einfach nichts Besseres ein, so ehrlich muss man sich dann auch machen, berücksichtigt wird. Ne?
Und vor allem muss man ja auch wirklich die Menschen in dem Sinne mitnehmen, also du hast einmal die Wissenschaft, die Politik, die sich da viel mit auseinandersetzt, die sich 800 Millionen Grafiken anguckt und sagt, ja, wow, guck mal, theoretisch super Rechenmodell, ja, super, machen wir so. Ich hatte zum Beispiel, um mal, wenn ich diesen kurzen Werbeblock machen darf, wir machen immer bei RTL direkt so Spezialsendungen am Tisch mit und da saß einer, der arbeitete in so einem Hochenergieladen, die haben irgendwie Stahl geschmolzen und so weiter, so der klassische Job, bei dem jeder sagen würde, irgendwo im Osten, das geht auf Dauer nicht mehr. Es ist zu energieintensiv. Was brauchen wir da eigentlich so? Und dann sagt er zu Recht, ja, aber dann holen wir den Stahl aus China. Ist auch nicht viel besser. Wir müssen doch am Markt bleiben. Und er sagt, ich würde das auch gern klimaneutraler haben. Also warum denn nicht? Nur wenn das für mich heißt und für die jungen Leute, die hier arbeiten, dass der Laden dicht gemacht wird, dann finde ich es eben nicht gut. Also findet doch irgendeine Lösung, wie wir diesen Betrieb auf eine Art, weil wir Stahl auch brauchen. Also das ist ja bei den Menschen eigentlich auch schon mit im Kopf, ne?
Genau.
Und die werden dann aber ganz oft ja so als Verweigerer dargestellt, was ich so schade finde. Nur weil sie natürlich sagen, ich will aber hier nicht arbeitslos werden. Also da mitzunehmen und vielleicht auch mal in so ein Unternehmen zu gehen. Hey, wir haben die und die Möglichkeiten. Schau mal, wir können das so und so machen. Wir versuchen, das umzuwandeln, ohne euch abzuschaffen. Das kann ja manchmal schon helfen. Und ich weiß, wie mühsam das ist, aber da würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach mehr Erklärung bekommen. Es reicht nicht, wenn das in der Zeitung steht oder wenn unsere Bubble das mitkriegt. Ja. Also es reicht einfach nicht, ne? Weil auch ich erstmal verstehen muss, was heißt das für mich und nehmt mich mit und gehe dann gerne mit.
Miteinander reden. So sieht's aus.
Miteinander reden ist immer gut.
Wir gehen weiter zum
Dienstag.
Neuer Leitfaden soll Rassismus in Schulbüchern verringern. Das haben wir zuerst gelesen bei Cosmo beim WDR. Rassismus findet sich in unserem Alltag überall, auch in Büchern. People of Color werden seltener in Büchern abgebildet und sowohl als Charaktere als auch im Bild. Oft nehmen sie dann auch nur eine Nebenrolle ein, werden als die anderen gesehen und bekommen immer noch klischeehafte Rollen zugewiesen. Das gilt auch für Schulbücher. Und deshalb hat eine Studie der Kulturwissenschaftlerin Meral L. für die Landeszentrale für politische Bildung Bremen aus dem Jahr 2023 hat ergeben, ich zitiere, dass sich in fast allen untersuchten Schulbüchern implizit oder explizit antisemitische, rassistische, Sinti- und Roma-feindliche, frauen- und queerfeindliche Inhalte und Abbildungen finden. Die UNESCO, also die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, erkennt Rassismus als strukturelles Problem an und will nun gegensteuern. Deshalb hat sie gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Bildungsmedien einen Leitfaden entwickelt, mit dem Rassismus in Lehrbüchern bekämpft werden soll. Der neue Leitfaden Unmasking Racism – Guidelines for Educational Materials will gleich zwei Aufgaben erfüllen. Einerseits zeigt er mithilfe von wissenschaftlichen Befunden auf, wie sehr Rassismus heute noch in Bildungsmedien verankert ist, haben wir gerade gehört, erstaunlich. Und andererseits gibt er Empfehlungen für Lehrkräfte und für Leute, die an der Entwicklung von Lehrplänen und Schulbüchern beteiligt sind. Dadurch sollen sie für Rassismus sensibilisiert werden, sodass dieser nicht im Schulalltag reproduziert wird. Da ist also noch viel zu tun. Man packt es jetzt an, aber es ist erstaunlich, ne?
Ja.
Oder, Pina, überrascht dich das?
Nee. Überrascht mich dummerweise nicht. Also ich befasse mich natürlich auch viel mit dem Thema aus Gründen. Und ich glaube, dass man das ganz lange so gar nicht auf dem Schirm hatte, das auch gar nicht so wahrgenommen hat in vielen Momenten. Und das ist so zweigleisig für mich. Also auf der einen Seite, wie tauchen eigentlich People of Color oder Menschen mit internationaler Biografie, wie tauchen die eigentlich zum Beispiel in Kinderbüchern überhaupt auf? Das ist ja, sage ich mal, relativ neu, dass dann das Kind nicht immer Susanne und Florian und irgendwas heißt, sondern auch mal Aisha oder Mustafa oder ne, irgendeinen anderen Namen. Das gibt's ja noch nicht so lange. Es gab's in meiner Kindheit nicht, diese Bücher, mit denen man vielleicht sich auch bildlich identifizieren konnte. Also jetzt, wenn ich Bücher kaufe, Kinderbücher, achte ich schon sehr drauf. Da sind Klassiker dabei, wie Pippi Langstrumpf und ich weiß nicht was, wo es ja auch problematische Begriffe
ja,
gibt.
Ich ja, ich wollte gerade sagen.
Genau, auch wie gehst du damit um? Aber natürlich auch viele neue Bücher, wo dann ganz klar mehr zum Beispiel, wenn es um Mädchen geht, drauf geachtet wird, dass auch die Mädchen mal auf einer Baustelle sind und das cool finden und nicht nur Prinzessin und spielen
Fußball
wollen
spielen.
Und Fußball spielen,
ja.
Genau. Ich habe jetzt gerade erst hier dieses Euro 24 Sticker-Album gekauft mit den ganzen Fußballern, weil ich dachte, ja,
ist natürlich. Ist ja kein Panini-Album mehr, ne?
Nee, ist nicht mehr Panini, ist irgendwas. Ich weiß gar nicht was.
Aber es gibt eins.
Es gibt eins, genau. Und dachte, ja, natürlich, ja, will sie auch wissen, wer spielt denn da so mit. Und das ist die eine Seite, aber eben auch die andere Seite, wie wird tatsächlich rassistisch, also wie wird Rassismus verfestigt und gerade in Schulbüchern. Und deswegen finde ich das sehr, sehr richtig, das zu analysieren und das auch zu beheben und im Unterricht zu besprechen. Was sicherlich viele Lehrerinnen und Lehrer auch machen, aber das ist so durchgerutscht offensichtlich.
Es ist nicht nur in den Schulen durchgerutscht. Ich habe irgendwann mal meine ganzen Kinderbücher abgeholt aus Gütersloh, aus meinem Elternhaus und habe die, wie das so ist, ohne nochmal drüber zu gucken, hier ins Bücherregal einsortiert. Und dann fing hier eine Babysitterin an, die aus Kolumbien kommt. Und die stand irgendwann wirklich völlig entsetzt vor mir und hielt mir ein Buch mit den 10 kleinen Wir sprechen das Wort gar nicht mehr aus. Vor die Nase und sagte, was macht das denn hier? Da habe ich gesagt, du, das ist ein Kinderbuch von mir. Damit bin ich groß geworden. Das habe ich noch gesungen. Und zwar also komplett ohne drüber nachzudenken. Logisch, ne? Also wir haben auch noch Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann gespielt auf Kindergeburtstagen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann habe ich das Buch genommen und habe zu ihr gesagt, das schmeiße ich weg. So, ich weiß gar nicht, wie ich das retten sollte. Das kann ich auch nicht vorlesen. Das geht nicht. Und einerseits war ich dann so, ich hatte natürlich ein total schlechtes Gewissen, weil die mich echt einen halben Tag schief anguckte, aber natürlich auch wusste, mit wem sie es zu tun hat und das im Kontext stellen konnte und wusste, es ist hier alles okay. Und auf der anderen Seite habe ich aber gedacht, ja, guck mal, also ich bin jetzt auch noch keine 100. Da hat sich in den letzten Jahren auch wirklich viel getan, dass ich sofort weiß, die hält mir das entgegen und ich denke, ja, das hat hier natürlich nichts verloren. Die Zeiten sind vorbei.
Und das finde ich so wichtig in dieser Diskussion. Also ich finde, man kann das jetzt dir oder anderen nicht zum Vorwurf machen. Ja, also der Mensch ist ja dafür da, hopefully, dass er dazu lernt und dass er reflektiert. Und es ist ja in allen Bereichen des Lebens irgendwie so. Und ich finde, gerade auch bei diesen Sachen, dass man auch reflektiert, wie man in der Jugend selbst gesprochen hat. Ja, natürlich habe ich mit 16, 17, 18 einen ganz anderen Wortschatz gehabt und habe bestimmt auch Sachen gesagt, die einfach überhaupt nicht okay waren. Ja, aber dann 10 Jahre später vielleicht das Bewusstsein zu haben, das ist nicht okay und es ist nicht mehr zu tun. Darum geht's ja eigentlich, dass man nicht sagt, ja, so egal, ja, was soll's. Und das geht mir bei solchen Büchern auch. Ich versuche jetzt zum Beispiel Pippi Langstrumpf, auch noch eine alte Version, das dann zu erklären. Ich versuche es ihr zu erklären. Das ist ein Wort, das sagen wir nicht mehr, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie verstehen, warum. Also einfach nur zu sagen, wir sagen das nicht. Das ist viel zu komplex. Also ich finde das richtig zu sagen, auch gerade wenn man so alte Bücher hat, also das, was du da hattest, hätte ich jetzt auch weggetan, aber sowas wie dieser Pippi Langstrumpf und so, das finde ich, kann ich jetzt nicht wegwerfen, ja, weil das ist ja an sich eine tolle Geschichte.
Das ist ja eine ganz andere Liga.
Ganz andere Liga und da sind aber eben problematische Wörter oder auch problematische Bilder drin, auch in den Filmen, in den alten und dafür können wir erklären und sensibilisieren und ich merke, dass das bei denen richtig gut ankommt und dass ja auch die Klassen viel internationaler sind, gerade in Städten, würde ich jetzt sagen, aber auch in kleinen Orten hat sich's vielleicht auch verändert. Also ich war früher zum Beispiel an meiner Schule, in der Grundschule, eins von sehr wenigen Kindern mit Migrationsgeschichte. Das waren jetzt nicht so viele. Und das kann Vor- und Nachteile haben. Und jetzt ist es ja viel, viel diverser in Teilen.
Ich habe noch eine andere Geschichte. Da war ich total stolz. Ich habe hier die Nachbarskinder zusammengetrommelt und habe Michel vorgelesen. Und Michel wird ja oft in den Schuppen gesperrt oder sperrt sich selber in den Schuppen, wenn er Mist gebaut hat. Darauf basiert ja im Prinzip das ganze Buch oder die ganzen Geschichten basieren ja darauf, dass Michel aus Lönneberger Quatsch macht. Der sperrt sich selber teilweise auch in den Schuppen, damit er dem Prügeln seines Vaters entgeht. Und da haben mich zwei Kinder, lass mich lügen, die waren noch nicht in der Schule angeguckt und haben gesagt, aber man haut keine Kinder. Habe ich gesagt, ganz genau, man haut keine Kinder. Das fand ich sensationell, weil der Input von denen kam und ich dann nochmal erklären konnte, früher war das mal anders. Früher war das anders und Menschen verändern sich und der Umgang mit Kindern hat sich verändert und wir achten alle mehr aufeinander und wir müssen, dass auch wenn ihr groß seid, werdet ihr euren Kindern, da sprach dann quasi die Oma, werdet ihr euren Kindern wahrscheinlich Sachen vorlesen, die für euch noch total normal waren und dann sagen eure Kinder, aber Moment mal. Und das, genau, das ist total schön zu sehen, ne? Es geht weiter in eine Richtung.
Und das ist nicht aufzuhalten. Und du kannst vor allem ja nicht Probleme ausblenden. Das ist ja eh mal die große Diskussion. Also und auch jetzt werden noch Kinder geschlagen und auch jetzt werden Kinder sich in ihrem Zimmer einsperren. Also das einfach irgendwie zu thematisieren und zu sagen, genau, früher war es auf jeden Fall massiver und der Umgang damit war anders, ja. Dass das in einem Kinderbuch als ganz normal auftaucht. Ja, da hat er sich halt eine Lösung überlegt und schnitzt dann irgendwelche Figuren. Und eigentlich ist der Papa ja ganz nett. Man hat den Papa ja gar nicht als böse wahrgenommen. Ne? Also ich habe den nicht bei Michael, dass ich jetzt Angst hatte vor diesem Vater, weil das war so, man sah es ja auch nicht, aber hat immer so einen hinter die Ohren gekriegt, das war ja wirklich normaler. Also da zu sagen, das ist eben nicht normal. Ja. Und wenn dir das auch passiert, ne, sehe auch an solchen Geschichten, nein, wir gehen da heute anders mit um. Deswegen sehe ich das ehrlich gesagt auch so. Ich finde, man kann nicht immer einfach sagen, ist jetzt böse weg und reden wir nicht mehr drüber und konfrontieren wir nicht, weil die Realität sieht nun mal anders aus.
Genau, aber es ist geächtet. Und das ist schon mal gut.
Das ist wichtig, genau.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Mittwoch?
Kostenlos durch Europa. EU verschenkt Reisepässe an 35.000 Menschen. So, ich weiß, jetzt klinge ich nochmal wie die Oma, aber das ist es mir total wert, denn es ist nun mal so, Reisen bildet. Ich war 4 Jahre lang Kriegsreporterin und bin um die Welt gereist und da waren die Anlässe für meine Reisen nicht immer schön. Aber trotzdem, ich zehre da wirklich bis heute von und das ist fast 10 Jahre her, dass ich diesen Job aufgegeben habe. Ich zehre bis heute von allem, was ich gesehen und was ich erlebt und was ich kennengelernt habe, weil das so oft so überraschend war und dadurch auch so bereichernd. Ne? Es ist ja die Fremde. Du weißt ganz oft nicht, worauf du dich einlässt und gerade das, was du dann da siehst und dir vorher nicht vorstellen konntest, manchmal sind es totale Kleinigkeiten und Banalitäten, das lässt ja deine eigene Welt so viel größer werden und die schrumpft auch nie wieder auf das vorherige Maß zurück, selbst wenn sich der Radius dann irgendwann auch wieder verkleinert. So, soweit erstmal Frau Diekmann mit dem Wort zum Mittwoch. Am Mittwoch nämlich hat Utopia berichtet, dass die EU-Kommission und die Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur eine weitere Runde ihrer Initiative Discover EU gestartet haben. Die ermöglicht es, mindestens 35.000 jungen Europäerinnen und Europäern einen Monat lang mit dem Zug Europa zu erkunden. Dafür verlost die EU-Kommission Tickets, sogenannte Travelpässe. So, Achtung, jetzt kommen einmal die Rahmendaten, aber auch hier gilt, da reicht ein Blick in unsere Shownotes, da stellen wir das natürlich auch nochmal zur Verfügung. Die nächste Bewerbungsfrist endet am 30. April um 12 Uhr. Das ist nicht mehr lang hin. Und bewerben können sich alle diejenigen, die Europäerinnen oder Europäer sind und am 1. Juli 2024 18 sein werden. Also alle, die zwischen dem 1. Juli 2005 und dem 30. Juni 2006 einschließlich geboren worden
sind. Also wir nicht. Wir sind knapp vorbei.
Ja, ganz knapp, Pina, aber wir finden andere Lösungen. Voraussetzungen zur Teilnahme sind außerdem ein gültiger Ausweis oder Reisepass. Man muss ein kleines Quiz beantworten. Man muss Bürgerin oder Bürger eines EU-Staates sein oder in einem von 5 weiteren Ländern leben, die bei Erasmus Plus mitmachen. Und das sind Norwegen, Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Serbien und die Türkei. So, und wer rechnen kann, das waren 6 weitere Länder. Mit dem Ticket können die Gewinner und Gewinnerinnen dann für 30 Tage innerhalb der EU reisen. So, Pina, ich gebe das jetzt mal zu. Ich war in Myanmar. Ich habe entfernteste Winkel der Türkei gesehen. Ich war in Singapur. Ich war in vielen, vielen Ländern in diesen 4 Jahren, die ich diesen Job hatte. Ich war aber zum Beispiel noch nie in Madrid. Und die estnischen Länder, die kenne ich auch nur aus dem Fernsehen. Wo würdest du hinreisen, wenn du 30 Tage Zeit hättest und dieses geile Ticket?
Ach, schwierig. Baltikum fände ich tatsächlich gut. Kenne ich auch nicht gut genug. Und da ich aber so eine Verfrorene bin, würde ich wahrscheinlich doch denken, ja, komm, hier irgendwo so Portugal oder so, ist ja wohl auch noch mit drin, obwohl ich da auch schon war. Ja, da war ich schon, das wäre wahrscheinlich doof. Ich war tatsächlich in Europa schon in relativ vielen Ländern. Aber trotzdem finde ich es einfach unglaublich klasse, dass man auch da wieder sagt, wir geben dir die Möglichkeit, weil es gibt eben auch Jugendliche, schön, die sich das einfach nicht leisten können oder vielleicht auch einfach nicht auf die Idee kämen. Und das ist, sehe ich genauso wie du, so unglaublich bereichernd zu reisen. Also ich bin, bis ich, wie alt war ich, so wirklich Teenagerin, 15, 16, 17, weiß ich nicht, fast nur in der Türkei gewesen. Weil natürlich die Eltern dorthin fuhren, natürlich, ja, ihre Eltern wohnten da, meine Großeltern, Tante, Onkel, also bist du jedes Jahr in die Türkei. Und natürlich war ich irgendwann 10, 11, 12, mein Gott, kann ich mal irgendwas anderes sehen, obwohl es da ja auch wunderschön ist. Und dann hat die Schule mir das ermöglicht. Wir hatten immer so Austausch nach Polen beispielsweise, da war ich in Krakau, in Warschau, in Frankreich.
Guck mal, da war ich auch noch nie.
Das war da ganz toll. Polen ist wirklich toll. Und war in Frankreich und hatte auch eine Austauschschülerin hier. Und da ging das so los, dass ich dachte, ach guck mal, es gibt hier noch ganz viel anderes. Und natürlich hat man jetzt so mit USA und ich war jetzt ja auch zum Beispiel beim G20-Gipfel auf Bali, einfach mal was mitzubekommen, wie funktioniert die Welt so. Und das ist toll, dass man das auf Europa, vor allem mit diesem, ich sag mal, immer doch europakritischen und dass Europa immer so ein bisschen abstrakt ist, auch gerade für junge Leute, was heißt denn das? Für die ist das ja völlig normal. Auch gerade in diesen schwierigen Zeiten zu zeigen, wir sind da eins und entdeck mal die Welt, finde ich super. Ist toll.
Und auch da wieder, also sich quasi sympathisch zu machen bei diesen jungen Leuten, ne?
Ja, es ist ja wie eine Werbetrommel eigentlich. Deswegen machen sie es ja auch. Europa heißt nicht nur krumme Banane, gerade Banane, krumme Gurke, gerade, was so hängen geblieben ist. Oder heißt nicht irgendwie nur EU-Gipfel und alle können sich nicht einigen, sondern heißt eben auch Gemeinschaft. Und wie gesagt, gerade in diesen Zeiten, wo wir in Europa wieder einen Krieg haben, zu zeigen, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, weil man es vielleicht manchmal auch ein bisschen vergisst, dass der Nachbar lieb und nett ist und wir bitte zusammen friedlich leben wollen. Weil wir uns doch sehr ähneln, ja, auch unsere Unterschiede zulassen und dennoch irgendwie, ja, Europa als Kontinent doch zusammengehört und eben auch als Europäische Union. Und deswegen, ja, kann das nur positiv sein. Also ich kann mich erinnern, dass Freunde von mir das so in Schulzeiten gemacht haben. Interrail hieß es damals, ja, wo man dann irgendwie rumdüsen konnte. Und die waren zum Beispiel in der Türkei und haben dann, ich heiße ja Pina, im Türkischen eigentlich Pınar, das heißt Quelle, kann nur hier kein Mensch aussprechen, deswegen Pina. Und es gibt eine ganz große Marke, kann ich jetzt ja, ist ja keine Markenerkennung, egal, Werbung. Da gibt's Milch und Käse, so sowas wie, keine Ahnung, Nestle oder so. Und die schickten mir dann eine Karte und hatten alles mögliche ausgeschnitten von so einem Milchkarton und von so einem kleinen Käse und hatten einfach nur alles draufgeklebt mit Pina. Und dachte ich, guck mal, das haben sie sogar dazu gelernt. Mein Name ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja, mir gehört die halbe Türkei.
So, du bist quasi die türkische Version von Tuffy.
Genau,
Tuffy, kennst du die Geschichte von Tuffy?
Nein.
Tuffy war ein Elefant. Tuffy war ein Elefant.
Der Wuppertal-Tuffy.
So, und es ist viele, viele Jahre her, also wir sprachen eben drüber, da haute man noch Kinder und in dieser Zeit kam man auch auf die völlig verrückte Idee, diesen armen Elefanten in die Schwebebahn in Wuppertal, dass der runtergefallen, der das überlebt, Gott sei Dank, das war Tuffy, das steckt hinter Tuffy.
Da kennt man ja auch diese Bilder. Ich kann mich an dieses Schwarz-Weiß-Bild erinnern.
Genau.
Ja, ganz gemein, der arme Elefant, ne?
Aber er hat's überlebt.
So eine Marke, genau. Also sowas. Und das, da dachte ich, das ist jetzt, hört sich jetzt so banal an, aber dass die da hinfahren, eine Verbindung mit meinem Namen kriegen und Istanbul waren sie vorher noch nie. Das ist doch toll, weil du Erinnerungen hast und einfach immer was mitnimmst und Menschen sprichst und das unabhängig von Politik, von Religion, sonstigem, sondern einfach mal Menschen triffst, die da leben. Super.
Ganz fantastisch. Großes Plädoyer, sich dazu bewerben und nochmal der Hinweis, alles, was man dafür tun muss, das findet ihr bei uns in den Shownotes.
Donnerstag.
Gründe, hoffnungsvoll auf die Gen Z zu blicken. Die Gen Z wird erwachsen. Das sind die zwischen 1997 und 2012 Geborenen. Und die Gen Z ist dem Untergang geweiht. Das sieht man jedenfalls ständig. Smartphones machen sie unglücklich, sie werden schlechter dran sein als ihre Eltern. Die jungen Leute selbst machen sich Sorgen über alles Mögliche, wie etwa die drohenden Gefahren des Klimawandels. Sozialwissenschaftler befürchten, dass die Generation Sie, die ihre prägenden Jahre mit Schwarzmalerei verbringt, von einer Epidemie von Angst und Depression erfasst wird. Völliger Unsinn, sagt zum Beispiel Aurel Merz. Und das sagt er auch als Gast bei uns, nämlich in der vorletzten Folge. Wir hören mal einmal rein.
Die sind einfach, ich finde, die sind einfach eine fucking coole Gangster-Generation. Und ich glaube, die müssen sich gar keinen Mut mehr antrinken. Außerdem ist bei denen ja so dieser, das, und ich glaube, das kommt natürlich von viel auch von, was so auf TikTok, die sich gegenseitig vermitteln, die sind nicht so schambehaftet wie die Generation davor. Weißt du, wir haben uns noch über Dinge geschämt, aber in den letzten Jahren wurde so eine Kultur irgendwie etabliert. Ey, alles ist normal. Die Welt ist extrem merkwürdig. Alles ist normal. Und ich glaube, das tut denen einfach gut.
Und auch der Economist sieht das ganz anders und widmet der angeblich so armen, armen Gen Z in dieser Woche seinen Titel. Und schreibt, dass die Gen-Z-Vertreter, die in den Schwellenländern leben, quasi gesegnet sind. Dank des Wachstums und der Verbreitung von Technologien geht es nämlich jungen Leuten in Orten wie Jakarta, Mumbai oder Nairobi viel besser als ihren Eltern. Sie sind reicher, gesünder und gebildeter und, um ein Beispiel zu nennen, diejenigen, die Smartphones besitzen, sind natürlich viel besser informiert und vernetzt. Kein Wunder also, dass in einer Umfrage der UN aus dem Jahr 2021 die jungen Menschen in den Schwellenländern sehr optimistisch waren und auch optimistischer als die in den reichen Ländern. Aber auch da, in den wohlhabenden Teilen der Welt, ist das Bild viel rosiger, als man denkt. Diejenigen, die berufstätig sind, denen geht es gut. Die brandheiße Nachfrage nach Arbeitskräften hilft dabei, ebenso wie die Tatsache, dass die Gen Z marktfähig ist und sich viele verschiedene Skills draufgeschaufelt hat. Unter anderem über Social Media übrigens. Die Löhne der Gen Z steigen viel schneller als zuvor bei älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und die Jugendarbeitslosenquote in den wohlhabenden Teilen der Welt ist auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Und die Gen Z wird die Gesellschaft auch auf andere Weise prägen. Die Sorge dieser jungen Menschen angesichts des Klimawandels wird, wenn sie das Wahlalter erreichen, Staaten dazu bringen, mehr und schneller zu handeln. Es ist nur natürlich, schreibt der Economist, dass die Alten sich Sorgen um die Jungen machen, das war schon immer so, aber vor allem sollten sie den Einfallsreichtum der Gen Z feiern. Das ist doch mal eine schöne Nachricht, ja. Oder? Ist alles gar nicht so schlimm.
Nö. Und es ist ja immer so gemein, weil immer so drauf rumgehauen wird, ja? Und ja. Natürlich neigt man ja ohnehin dazu. Also wir haben ja schon drüber geredet, unser Alter, man fühlt sich manchmal wie Oma und so. Und natürlich denkt man ganz oft, bei uns war das früher aber viel besser und anders und wir waren aber so und so und die wollen ja auch gar nicht mehr arbeiten und so. Und ich denke immer, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die Optimierungsbedarf haben, aber das gab's bei uns natürlich auch. Und was ich toll finde, dass du einmal in die Welt geblickt hast, wir haben ja immer diese sehr deutsche und sehr westliche Sicht. Da sind wir wieder beim Reisen. Wenn man in diesen großen Ländern mal war und sieht, wie es da abgeht, ja, da denke ich irgendwie, das ist schon immer sehr mit einem, wie soll ich es nennen, ein bisschen arroganten Blick, weil man immer so das eigene nur sieht, ja, und eben nicht sieht, wie es
so egozentrisch,
ist egozentrisch,
ne?
Genau. Und deswegen gefällt mir das sehr gut, weil ich das auch glaube, dass sich das verändert hat. Trotzdem haben die auch ihre Probleme und andere Probleme, aber da einfach das Positive mal zu sehen, in der Hinsicht hat sich was getan. Und wenn ich hier jetzt irgendwie mir jüngere Leute angucke, wir haben ja auch oft so Journalistinnen-Schüler, Journalistenschüler, da würde ich jetzt nicht sagen, die sind weniger motiviert. Die wollen einfach anders arbeiten. Ja, und die machen sich einmal kurz Gedanken, was ja okay ist. Finde ich es jetzt okay, in so komischen Schichten zu sein? Will ich das wirklich? Habe ich da Bock drauf? Haben andere Ausspielwege, um mal so in unserem Job zu sehen, wie ich damals beim Hörfunk, ich habe ja mit 19 schon angefangen und habe ja nicht studiert und wirklich ganz schnell mein Volontariat gemacht. Und für mich war das so, klar, ich bin jeden Morgen um 4 aufgestanden, saß um 5 im Sender bis 14 Uhr, habe dann noch sonst was gemacht. Das war schon auch viel. Und ich habe lange gebraucht, um irgendwann tatsächlich nach 8 Jahren zu sagen, nee, das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr irgendwie abends um 9 ins Bett gehen. Ich bin Anfang 20, ja. Und ich glaube, dass die Generation jetzt das anders für sich sortiert, weil sie eben auch viel mehr mitkriegen. Also sie sind viel vernetzter, sie reden viel mehr drüber. Und sie sehen vielleicht auch ihre Eltern, die wir dann teilweise auch sind, und manchmal auch denken, ach, so 4-Tage-Woche fände ich auch nett. Also ist es doch schön, das irgendwie so ein bisschen zu sehen, die machen da auch was draus. Und es ist nicht nur, die sind alle komisch und lost.
Das sehe ich genauso. Das ist ja eine total interessante Debatte auch rund um die 4-Tage-Woche und so weiter. Das hat sowas total Statisches. Also einmal hat es was von, das haben wir immer so gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite hat es aber auch dieses Menschenbild oft zugrunde liegen nach dem Motto, wenn die das jetzt so machen, wie die sich das vorstellen, dann ist im Grunde genommen alles vorbei, was ja impliziert zu denken, wenn die das so machen und es zeichnet sich ab, dass es nicht funktioniert, werden die trotzdem dran festhalten, weil die so doof sind, die jungen Leute. Und so wird es ja nicht laufen. Es geht ja auch viel ums Ausprobieren. Dafür haben wir Deutschen ja so oft Angst, ne? So vor Trial and Error, das ist ja nicht unseres, so Fehlerkultur und so. Aber man kann sich doch drauf verlassen, würde ich mal sagen, dass der Mensch und auch der junge Mensch, der ja auch älter wird, ein großes Interesse dran hat, dass der Laden irgendwie läuft. Und wenn der merkt, ha, so läuft es jetzt nicht mehr, dann lässt er sich schon was einfallen, oder?
Vermutlich schon, ja. Im Notfall hilft die KI, ja. Die sagt dann, hier,
genau,
mach das und
gerade sagen.
Aber
die haben doch Handys.
Die haben dann anderes, genau, die haben einfach was anderes, was sie dann nutzen. Aber denke ich auch. Also wie gesagt, ich würde es nicht nur auf eine Seite, ich versuche ja immer so beide Seiten zu sehen und denke auch in so manchen Momenten, denke ich auch, Jungs, Mädels, also, ha, ne? Aber Man kann ja darüber reden.
Und die dürfen doch auch. Also die können doch auch erstmal fordern und das Maximum rausholen wollen. Man wird schon noch geschliffen und ruhiger. Und
finde ich auch. Oder? Und ich meine, wenn dann auch gerade dann nochmal älter, so die Boomer-Generation sagt, ich habe damals noch die Handwerkerausbildung gemacht und habe hier mit dem Besen den ganzen so. Dann denke ich, ja, fandst du das denn geil? Ja, also fandst du es super? Genau. Oder hast du nicht auch zu Hause gesagt, oh, jetzt musste ich schon wieder diesen blöden Raum da ausfegen, ja, ich würde gerne was anderes machen. Also zuzugestehen, dass die sich entwickeln wollen, dass sie was Besseres wollen, verbindet ja Generationen. Ja, es ist mal gut, mit so einem verklärten Blick auf vor 50 Jahre zu gucken, aber es hat sich halt geändert.
Ist das nicht schön?
Ja, zum Glück und hoffentlich geht's so weiter.
Ganz hoffentlich. Und damit gehen wir weiter zum Freitag. Nach 7 Jahren Verfahren gegen Seenotretter eingestellt, berichtet das Hamburger Abendblatt. Ein Gericht im sizilianischen Trapani hat am Freitag das Verfahren gegen die Crew des deutschen Seenotrettungsschiffs Joventa abgewiesen. Der auf seit 2017, also seit 7 Jahren, laufenden Ermittlungen fußende Prozess war der bisher größte gegen Seenotretter in der EU. Den Angeklagten war Schlepperei vorgeworfen worden und ihnen drohten Jahrzehnte Haft. Das Schiff, das im Auftrag der deutschen Organisation Jugend rettet, zur Hilfe für Migranten und Flüchtlinge auf dem Mittelmeer unterwegs war, wurde im Sommer 2017 beschlagnahmt. Gegen die Crew und andere Helfer wurde wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Ihnen wurde zur Last gelegt, mit Schleusern aus Libyen zusammengearbeitet zu haben. Das Verfahren drehte sich um 2 Rettungseinsätze im September 2016 in libyschen Hoheitsgewässern und im Juni 2017 in internationalen Gewässern. Dabei wurden insgesamt 404 Schiffbrüchige zunächst an Bord der Joventa der deutschen NGO Jugend rettet genommen und später dann mit 2 Schiffen von Ärzte ohne Grenzen und Save the Children nach Italien gebracht. Insgesamt haben die Aktivistinnen und Aktivisten der Joventa 2016 und 2017 etwas mehr als 14.000 Menschen aus dem Wasser gerettet. Und auf dem Mittelmeer sind auch heute noch mehrere Schiffe von NGOs unterwegs, um Migranten und Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Und dabei kommt es auf der gefährlichen Überfahrt von Afrika nach Europa immer wieder zu tödlichen Katastrophen. Das ist so ein politischer Dauerbrenner, ne, Pina? Also dieses Problem, das klingt so klein, wird einfach nicht gelöst. Also es ist eine super Nachricht, dass es jetzt diesen Freispruch nach 7 Jahren gibt, ja. Aber trotz alledem, keiner fasst dieses heiße Eisen an, ne?
Es ist ein nicht enden wollendes Drama, so kann man es ja bezeichnen. Mhm. Und es gibt ja wirklich jetzt natürlich auch durch die neuen EU-Gesetze, es gibt ja das verschärfte Asylgesetz, wonach man auf der einen Seite sagt, wir versuchen eben, dass weniger Menschen diese gefährliche Fahrt auf sich nehmen, was sicherlich auch ein Punkt ist, ja, dass man eben vor Ort versucht zu helfen, aber ist natürlich auch nicht durch Massenunterkünfte und haftähnliche Bedingungen sicherlich besser, aber zumindest will man ja auch selber nicht, dass die Menschen dieses Risiko auf sich nehmen. Das ist einfach gruselig. Ich habe so viele Bilder vor Augen, der kleine Junge, der da am Strand liegt, mit dem Kopf nach unten, fürchterlich, ja. Das Bild vergesse ich nicht. Ja. Oder auch andere Sachen, ja, und mit Carola Rakete habe ich da lange drüber diskutiert. Ich glaube, es ist auch sehr schwer zu lösen und dennoch nicht verständlich, dass wenn man 14.000 Menschen gerettet hat, man vor einem Gericht landet, ja? Also da sozusagen kriminalisiert wird. Deswegen gut, dass man da erkennt, dass das funktioniert so nicht. Gibt ja auch viele Promis, die sich, zum Beispiel Joko und Klaas, vor allem Klaas, sich da wirklich engagieren. Und das finde ich auch wichtig, einfach zu sagen, wir bleiben menschlich. Egal, was jetzt hier ist, ich versuche da einen Menschen zu retten. Und ich muss da manchmal dran denken, neulich gab es ein Kreuzfahrtschiff, das ist irgendwo vor... Was vor Madagaskar oder habe ich jetzt so dieses Kinderlied im Ohr, ist auf jeden Fall gestrandet und sie hatten Angst, dass es eine ansteckende Krankheit geben könnte. Und dann war ein Riesendrama. Das war nicht die Pest, das war irgendwas anderes. Genau, wir waren vor
Madagaskar. Ich war noch beim Kinderlied.
Ja, genau. Malaria kann es sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das tagelang in den Nachrichten. Oh, die Armen sitzen auf ihrem Kreuzfahrtschiff fest, bei leckerem Essen und sonstigem. Und man leidet ja auch da schon mit, weil man so denkt, ja, die wollen wahrscheinlich von Bord oder irgendwas ist und so. Aber es geht um was anderes. Die sitzen auf diesen Nussschalen und sterben. Ja, da kann man nicht zugucken. Und trotzdem glaube ich auch, braucht es Lösungen, damit es erst gar nicht so weit kommt. Das ist schon richtig. Es ist nur unglaublich komplex. Es ist unglaublich komplex. Es ist nicht einfach zu sehen.
Es ist unglaublich komplex. Genau. Es ist ein dickes Brett, wie man so schön sagt. Und umso wichtiger ist eben diese Entkriminalisierung von Menschen, die andere Menschen das Leben retten. Mhm. Nichts anderes ist es ja.
Genau. Am Ende ist es das. Also das Schleusertum ist ja schon passiert in dem Moment. Ja. Also die sind ja schon da. Von daher muss man sich irgendwas überlegen im humanen Sinne, dass man den Menschen helfen kann. Und das muss sich die Politik überlegen.
Deswegen Glückwunsch nochmal an die Crew von Juventa. Mhm. Wir sind mit der Woche durch und damit sind wir bei unserem Rausschmeißer. Und der ist diese Woche total speziell, nämlich Amsterdamer Wildpinklerinnen protestieren mit Erfolg, berichtet DLF Nova. Pass auf, Gerte Piening hat ein bisschen Geschichte geschrieben und zwar, weil sie mal Pipi musste. 2015 lief die damalige Studentin nach dem Feiern nachts durch Amsterdam, musste mal und konnte nicht. Jedenfalls nicht auf einer öffentlichen Damentoilette. Davon war nämlich weit und breit, wie sie sagt, keine in Sicht. In der Stadt Amsterdam gibt es 35 öffentliche Männertoiletten, aber nur 2 für Frauen, erzählt Piening. Und die nächste hätte sich in dieser Situation 2 Kilometer von ihr entfernt befunden. Ja, das ist dann schwierig, wenn man muss. 2 Kilometer sind dann wirklich eine Wegstrecke. Also
braucht man guten Beckenboden.
So, da hast du recht. Sie pinkelte dann wild, wurde dabei erwischt und musste 90 Euro Strafe dafür zahlen. Sie hätte ja, sagte der Richter, auch an ein Urinal gehen können. Also der Mann ist anscheinend kein Fachmann für weibliche Anatomie. Frauen, die im Stehen pinkeln sollen, das ließen viele nicht auf sich sitzen und protestierten in Form von Wildpinkelaktionen. Muss man sich kurz bildlich vorstellen? So eine Demo stelle ich mir vor. Gut, das Ganze hat nun fast 10 Jahre später gefruchtet. Amsterdam erhöht die Zahl der öffentlichen Toiletten für Frauen und noch in diesem Jahr sollen 4 Millionen Euro investiert werden. Die ersten 9 Toiletten sollen 2024 schon entstehen. Na, immerhin, oder?
Hat nur 10 Jahre gedauert. Also
toll.
Glückwunsch Amsterdam. Ja, mehr Coffeeshops als Damentoiletten.
Toiletten.
Ja, oder Frauentoiletten. Also, das ist schon schräg. Ich meine, ich muss jetzt immer so bei Wildpinkeln, denke ich natürlich an diese ganzen Szenen, Männer irgendwo auf dem Oktoberfest und Festivals und so, was man ja eklig findet und doof findet. Da ist aber der große Unterschied, dass das Dixi-Klo 3 Meter weiter steht. Also sie hätten ja die Möglichkeit, sie machen es nur nicht, ne? Und deswegen, und bei Frauen natürlich ist das nochmal ein klein Tick komplizierter und braucht irgendwie mehr als ein Urinal. Deswegen. Aber das hätte ich nicht gedacht. Also Amsterdam hat man ja immer so vor Augen, so ganz modern und freundlich zu allen.
Liberal.
Und Tulpen und Grachten und so, war ich auch schon häufig. Ist mir noch nie passiert. Wahrscheinlich war ich dann immer in irgendeinem Café oder so, wo man dann quasi einfach auf Toilette gehen konnte. Aber immerhin passiert was. Das ist ja schon mal gut.
Also Protestpipi finde ich sensationell. Damit kann man gut aus dieser Pipi-Protest. Damit gehen wir aus dieser Folge. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Liebe Pina, wir beide sind nicht am Ende, aber diese Folge ist am Ende und ich finde, es hat riesigen Spaß gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier warst.
Das finde ich auch, ebenso. Dankeschön.
Kommst du nochmal wieder, oder?
Sehr gerne und vor allem, wenn es so auch den positiven Gedanken in all dem Wahnsinn, den wir so täglich leben, das tut gut.
Dafür ist dieser Podcast gedacht. Also nochmal, herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war sie, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und bewertet. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten. Bedanken uns übrigens hier schon bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns gute Nachrichten zusenden. Das machen wir dann nochmal in einer anderen Folge. Falls euch gute Nachrichten über den Weg laufen, schickt sie mir. Am besten über meine Kanäle bei Instagram oder Blue Sky oder Threads oder auch bei X. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort und sage auch dafür schon mal Danke. Und Danke sage ich an die Adresse von Steffi Groth, dem Brain hinter diesem Podcast, den sie jede Woche redaktionell und sensationell vorbereitet. Hopeful News ist eine Haus1-Produktion, also auch an euch vielen Dank an das Team von Haus1.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Produktion von Haus 1.